Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2, Zeit für Kontext zum Thema Die sexuelle Revolution. Ein Beitrag aus unserer Serie 68 wird 40. Am Mikrofon Angelika Schett. Die düstere Repression der Sexualität während der 50er und frühen 60er Jahre ist dauerhaft gewichen, eine Entwicklung, von der wir heute alle profitieren. Haben wir das der 68er-Bewegung zu verdanken? Eine Bewegung, die in sexuellen Belangen Breitenwirkung hatte und eben nicht nur an die Berliner Kommune 1 und 2 mit ihrer medienwirksamen sexuellen Freizügigkeit geknüpft war. Und was hat sich seither in unserem Verständnis von Sexualität geändert? Dazu habe ich mit dem Sexualwissenschaftler Gunter Schmidt gesprochen, der zahlreiche Forschungsprojekte zum Wandel von Sexualität durchgeführt hat. Gunter Schmidt, was ist das Entscheidende an der sexuellen Revolution der 68er?
In den 60er Jahren verlor in den westlichen Industriestaaten insgesamt die Ehe ihr Monopol, Sexualität zu legitimieren. Das ist der einfache Vorgang der sexuellen Liberalisierung oder Revolution, wenn man das etwas dramatischer nennen will. Und das heißt, die Sexualität Verheirateter und Unverheirateter war nun gleichermaßen frei. Unkonventionelle Lebensformen, also nicht-eheliche Lebensformen, wurden salonfähig. Homosexualität, die weibliche wie die männliche, wurde aus dem Ghetto der in Anführungsstrichen Perversion befreit und wurden sowas wie zum Beleg der schönen Variation menschlicher Sexualität und vor allem und vielleicht auch ganz entscheidend, Jugendsexualität wurde üblich und gesellschaftlich weitgehend akzeptiert.
Nun, die 50er Jahre, Gunter Schmidt, die sind ja in dem Zusammenhang wichtig, denn die kamen ja nicht sehr, wie soll ich mal sagen, sehr leger daher im Rahmen von Sexualität. Was prägte eigentlich genau diese 50er Jahre? Außer, dass die Ehe da noch auf alle Fälle das Monopol für Sexualität hatte. Aber da war ja noch mehr.
Also in den Nachkriegsjahren, ich glaube auch weltweit, vor allem glaube ich in Deutschland mit der Vorgeschichte, speziellen Vorgeschichte, die Deutschland hat, der nationalsozialistischen, gab es noch einmal eine starke sexuelle Restaurierung. In Deutschland ist die sehr einfach festzumachen. Es gab wieder alte Familienbilder. Die Familienpolitik wurde restriktiv festgelegt auf die bürgerliche Ehe, wo die Frau zu Hause ist und die Kinder erzieht, die drei berühmten Ks, Kinderküche, Kirche, ja. Die Homosexualität wurde wieder stärker verfolgt, Jugendsexualität wurde wieder stärker reprimiert. Das war so das dumpfe Klima des Verbots, es wurde über Sexualität nicht geredet, es war alles verschwiegen, das Unwissen war grotesk. Es herrschte so etwas wie eine Verschwörung des Schweigens.
Sie meinen ja auch, dass die ganzen Klischees, die wir mit den 50er Jahren verbinden und die ja wohl doch auch quer durch die westlichen Industriestaaten gingen, dass die eigentlich stimmen. Also ebenso verquert sexuelle Begegnungen im Wald oder im Auto oder so etwas. Ja, also nicht so entspannt wie heute bei den Eltern im Nebenzimmer.
Das ist richtig. Aber man kann es auch an anderen Phänomenen, also auch an anderen Ländern festmachen. Kinsey, der von der großen Rockefeller Foundation großzügig gefördert wurde in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, dem wurden plötzlich die Geldmittel abgedreht, weil man es für unmöglich hielt, diese Art von Sexualforschung. Also Sie sehen, es sind eigentlich in allen Bereichen, in denen die Repression wieder zuschlug, einer ohnehin nicht besonders liberalen Gesellschaft, aber immerhin. In Deutschland war es doch so, dass Ende der 40er Jahre, also in den Nachkriegsjahren, eigentlich die meisten Menschen dachten, also wenn zwei Menschen sich lieben, können sie auch Sex haben, auch ohne verheiratet zu sein. Es waren immerhin schon Mehrheiten. Es praktizierten auch viele, zumindest dann, wenn sie irgendwie auf die Ehe schon zugingen oder verlobt waren oder wie immer das damals hieß. Aber es waren erst kleine Pflänzchen von Liberalität, die dann nochmal kräftig zugedeckt und gedeckelt wurden.
Jetzt mit Blick auf 1968. Sie arbeiteten damals schon als Assistent an der Abteilung für Sexualforschung der Universität Hamburg. Und Sie stellten damals fest, dass es Interesse der Studierenden für Seminare bezüglich sexueller Sozialisation, Pornografie und ungewöhnlicher Sexualform sehr, sehr hoch war. Und es hätte hitzige Diskussionen gegeben. Wie kam das?
Wir waren da in einer unglaublich guten Situation damals, weil wir in einem kleinen Fachgebiet plötzlich ein großes Interesse von den Studenten natürlich vor allem verspürten. Es war, als wenn man den Deckel aufgehoben hätte von irgendeinem kochenden Topf. Und es kam alles, was sich angestaut hatte, heraus. Es war eine unglaublich lebendige Zeit. Ich will das jetzt alles gar nicht glorifizieren. Wir kommen sicher auch noch auf die Probleme zu sprechen. Aber dieses Gefühl des Aufbruchs und dieses Gefühl der Freiheit und dieses Gefühl, dass man Ketten abschütteln kann von Konventionen, gerade auch von sexuellen Konventionen, meine ich jetzt, das war schon ziemlich einmalig in der Zeit. Und die späteren Generationen haben dieses Gefühl, also die nach 1970 geborenen, dieses Gefühl kaum haben können, weil alle Ketten schon gesprengt waren. Aber dieses Gefühl der Befreiung, dass man was ändern kann, dass man aus Konventionen ausbrechen kann, dass man Verbote überschreiten kann und dass man selbstbewusst neue Regeln formulieren kann, das war, glaube ich, etwas, was manchen Angst gemacht hat, aber die meisten doch sehr bewegt hat und auch viele Impulse gegeben hat.
Und gleichwohl bezweifeln Sie ja, dass quasi diese sexuelle Revolution von den Studenten, Studentinnen ausging, denn Sie sagen, die Abgründe zwischen der Moral von Staat und Kirche und der persönlichen Realität der Frauen und Männer, die war schon vorher da.
Ja, die war schon vorher da. Wir haben ja unmittelbar am Vorabend der studentischen Revolte eine große Studie gemacht zur Studentensexualität, also fast zufällig zu diesem Zeitpunkt, aber im Nachhinein erwies sich das als sehr interessant. Und da sah man schon an dieser Studie, dass das, was die Kirchen und der Staat an sexuellen Vorgaben machte, zu einer enormen Lücke klaffte zu dem, was die Studenten dachten und taten, oft aber noch schlechten Gewissens taten. Und vor allen Dingen war ihre Einstellung zur Sexualität viel freizügiger als das, was sie sich zu tun trauten. Also die Situation war so, dass der Widerspruch zwischen der offiziellen Moral und dem, was die Menschen dachten und fühlten und auch taten, war ins Groteske fast gestiegen. Ein Effekt, den Kinsey schon in den 50er und in den 40er Jahren beobachtet hatte, aber nochmal auf die Spitze getrieben.
Das Interessante ist ja, wenn wir heute von der sexuellen Revolution sprechen und an die 68er denken, dann denken wir auch gerne an Langhans, Kommune 1 und 2, Berlin und so. Aber das hat ja das Spektrum offensichtlich überhaupt nicht abgedeckt.
Nein, die sind schon wichtig, aber das waren die Extreme. Ich finde immer bei der 68er-Diskussion, und da erwähnen Sie einen wichtigen Punkt, ist, dass man es eben auf diese besonders extremen und positionierten Gruppen beruft. Aber es war eine Bewegung der ganzen Studenten. Es waren auch die ganz alltäglichen, gerade aus ihren bürgerlichen Häusern herausgegangenen Studenten und Studentinnen daran beteiligt. Und das ist eigentlich das viel Wichtigere als diese besonders publikumswirkungsvollen und zweifellos auch einflussreichen Experimente. Aber es gab eben nicht nur die Kommunen, mit denen man auch sexuell und auch mit der Erziehung experimentierte, sondern es gab einfach die Wohngemeinschaften. Damals von vielen Studenten, denen es vielleicht auch sexuell etwas freizügiger zuging als heute, aber die nicht diesem Modell der Kommune 1 oder Kommune 2 folgten. Nein, diese Revolte wäre nie so wirkungsmächtig gewesen, wenn nicht die allergrößte Mehrheit der Studierenden und der jungen Leute, wir müssen das ja gar nicht auf die Studenten nur beziehen, daran beteiligt wären. Und zunehmend auch junge und mittelalte, mittelschichtige Paare, die vor der Studentenbewegung eher ein bisschen Angst hatten und die skeptisch sahen, aber die diese ganzen Aufklärungsserien damals in den Medien, die an den Namen Oswald Kolle gekoppelt sind, begierig aufnahmen und sich veränderten.
Das Interessante, was Sie ja, Gunter Schmidt, konstatieren, ist, mit Blick auf die Mystifizierung der Sexualität, dass eigentlich die Konservativen, also die Bürgerlichen, die sagten, pfui, was die Studenten machen, wie auch die Studenten beide dazu neigten, die Sexualität zu mystifizieren.
In der Tat ein interessantes Phänomen, dass die scheinbar auf den extremen Seiten kämpfenden, also die militanten Gruppen jetzt, die Reichianer unter den Studenten. Wilhelm Reich war ein Psychoanalytiker, der in den 20er Jahren als Dissident sich entwickelte und sehr stark sich interessierte für die Sexualität und die sexuelle Verdrängung und Unterdrückung und der sehr massiv, er war zugleich auch Sozialist und Kommunist, für die Freiheit der Sexualität sich einsetzte, jenseits aller Konventionen. Den entdeckten die Studenten wieder. Aber was so gemeinsam war an diesen Studenten auf der einen Seite und den massiv Konservativen auf der anderen Seite, war, dass sie sich in einer Idee verbunden fühlten, ohne es so zu sehen, nämlich, dass die Sexualität etwas Subversives ist und dass sie eine transzendierende Kraft hat. Die Konservativen meinten, die Freigabe der Sexualität, die Liberalisierung der Sexualität führt zum Untergang des Abendlandes, nicht weniger als das. Und die Studenten meinten, durch die Liberalisierung der Sexualität wird das sexuelle Leben nicht nur ein bisschen besser und angenehmer, sondern dadurch schafft man auch den besseren Menschen und zugleich auch die bessere Gesellschaft. Also beide hatten die Idee, da passiert was über die Sexualität hinaus, etwas Gesellschaftsveränderndes im Positiven oder im Negativen. Und diese Idee, dass die Sexualität so eine wichtige und mächtige Funktion hat, die ist aus heutiger Sicht einigermaßen erstaunlich und sie gilt zumindest für heute nicht mehr. Die Sexualität hat natürlich mit der Liberalisierung alles an Subversivität, was sie vielleicht einmal hatte, verloren. Man kann damit kaum jemanden mehr provozieren.
Gunter Schmidt, darauf kommen wir noch. Was ich noch wichtig finde, ist, dann müssen wir, wenn wir Wilhelm Reich nennen, natürlich auch Herbert Marcuse nennen, der ja nochmal einen ganz anderen Blick auf diese ganze Freigabe der Sexualität geworfen hat.
Ja, Herbert Marcuse hat natürlich 30 Jahre später geschrieben als Wilhelm Reich und hatte einen ganz anderen Begriff schon vom Kapitalismus. Er sah nicht nur den Unterdrückungskapitalismus, sondern er hatte den Konsumkapitalismus im Blick und war einer der Ersten, der sagte, dass man auch über die Freigabe und die Liberalisierung der Sexualität Massen und Menschen lenken kann im Sinne des Konsums, im Sinne des spätkapitalistischen Interessen. Und das war ein ganz neues Bild dann auch von, wenn Sie so wollen, einer neuen Form von sexueller Repression, dass also man über die Freigabe seiner Bedürfnisse manipuliert werden könne. Das ist ja eine Idee, die eigentlich schon bei Huxley in der schönen neuen Welt eine Rolle spielt. Ein Gegenmodell zu Orwells 1984. In Orwells Roman 1984 herrscht die direkte Repression. Da werden die Menschen beobachtet, unterdrückt, ins Gefängnis gesteckt, gefoltert und so weiter und so fort, während in Huxley die Menschen scheinbar glücklich sind, weil sie alles dürfen und weil ihre Bedürfnisse einschließlich der Glückspille, die sie jeden Morgen einwerfen dürfen, sie ganz zufrieden sind, aber dadurch sind sie manipulierbar, steuerbar im Sinne auch eines totalen und totalitären Staates. Also die beiden Modelle an sozialer Kontrolle der Sexualität und überhaupt an sozialer Kontrolle, die stehen sich da gegenüber und die spiegeln sich sozusagen auf der wissenschaftlichen Seite wieder in den Vorstellungen von Wilhelm Reich und Herbert Marcuse.
Das ist ja ein interessanter Gedanke, ein fast schon verwegener Gedanke, dass das, was eben nicht mehr repressiv sein will im Rahmen der Sexualität, wiederum repressive Fallen wirft.
Ja, natürlich. Das war ein alter Gedanke der Philosophie, dass in jeder Form der Befreiung eine neue Form der Unterdrückung steckt. Das ist auch eine wichtige Denkfigur im Denken von Theodor Adorno und den die Studenten natürlich auch gelesen hatten. Das heißt, sie wandten sich doch zumindest die Aufgeklärteren relativ schnell auch von Wilhelm Reich ab. Aber dahinter steckt noch etwas anderes, nämlich wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, dass in der Tat durch die sexuelle Revolte der Jugendlichen Ketten gesprengt wurden, dass aber natürlich auf der anderen Seite dies nicht ein systemsprengender Akt war, wie viele der damaligen Gegner, also die Väter der aufbegehrenden Jugendlichen und die Mütter, dachten, sondern im Grunde genommen war das eine Systemerneuerung des Kapitalismus. Die alte Unterdrückungsform der Sexualität, nämlich, dass man also nichts darf, dass man seine Bedürfnisse und eben auch das Sexuelle, dass man die sparsam bewirtschaftet. Und das war in einer Gesellschaft, die auf dem Wege war zu dem konsumorientierten Demokraten, völlig dysfunktional geworden. Wer nur noch sparte und wer nichts ausgab, wer nicht konsumierte, war ja fast ein Gesellschaftsfeind in der neuen Ordnung. Und diesen Widerspruch haben die Studenten auch geführt und sie modernisierten den Kapitalismus, das System. Und sie waren, wenn man so will, viel systemimmanenter als die Väter, die glaubten, sie würden das System zerstören. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, dass man sieht, dass also nicht nur 1968 und nicht nur die Studenten und nicht nur die Veränderung der Sexualität den Kapitalismus massiv modernisiert hatten und effektiver machten.
Sie haben zu Beginn auch schon gesagt, wir kämen auch noch auf die Probleme zu sprechen. Das tun wir jetzt auch, die diese Befreiung von sexuellen Fesseln, die ja auch sehr viel Gutes hatte, was die auch auf anderen Ebenen als Schwierigkeiten mit sich brachte. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass Lust auch was mit Verboten zu tun haben kann, da haben Sie eigentlich, finde ich, ein lustiges Beispiel, dass früher, wenn Kinder verbotenerweise Doktorspiele machten, die das möglicherweise sehr viel lustvoller taten, als wenn sie dann später quasi so sozialpädagogisch bei diesem neugierigen Verhalten begleitet würden oder auch andere Sachen. Früher in den 60er Jahren hätte wohl kaum ein junger Mensch bei den Eltern nebenan die Freundin oder den Freund getroffen. Im Schlafzimmer, da wäre denn die Lust völlig vergangen und heute ist das kein Problem mehr. Ja. Der sogenannte Stachel der Lust, ist der nun perdu oder anders oder wie?
Nein, dieser Stachel der Lust ist sicher, wenn Sie so wollen, perdu. Also das ist ja auch eine alte Denkfigur in der Sexualforschung, aber auch in der Philosophie, dass die Sexualität den Stachel der Lust oder das Besondere schafft aus dem Verbot und der Übertretung des Verbots. Das finden Sie bei de Sade am Anfang bis hin zu Bataille und auch Martin Daniker, also auch die modernen Sexualforscher haben das gedacht. Das ist auch richtig so. Nur der Fehler in diesen Überlegungen ist, dass das Verbot der einzige Stachel der Lust ist. Natürlich ist, wenn ein Jugendlicher das erste Mal mit seiner Freundin schläft in den 50er Jahren und es gegen das Verbot macht, dann war das mehr als nur ein schönes erstes Erlebnis von zwei Liebenden, sondern es war auch der Triumph, sich über elterliche und gesellschaftliche Verbote hinweggesetzt zu haben. Und was gibt es für Liebende Schöneres als einen gemeinsamen Boykott von Konventionen? Und das hatte natürlich sexualisierende und stimulierende Wirkung, gab dem Erlebnis eine ganz besondere Bedeutung. Diesen Stachel hat die Sexualität in der Tat verloren. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch genügend gibt. Wir müssen nur ein bisschen einfallsreicher sein. Es geht immer um Bedeutung, die Sexualität besonders attraktiv machen.
Was ja auch noch ein Punkt ist, dass so 68er, Anfang 70er Jahre des letzten Jahrhunderts Beziehungen oder auch Ehen auseinandergingen, die als zerrüttet galten, obwohl sie es gar nicht waren. Man war irgendwie auf dem Weg, ein Glück oder ein Wohlbehagen oder irgendetwas mit dem anderen ununterbrochen haben zu wollen. Und sobald das nicht mehr gewährleistet war, war Schlussende. Da sind auch sicherlich manche Menschen ins Elend gelaufen. Sagen wir mal so.
Unglücklich geworden, weil Trennung aus Ehen oder aus Beziehungen zumindest für einen von beiden immer was Furchtbares oft ist, zumindest in der Mehrheit der Fälle. Und in der Folge der sogenannten sexuellen Revolution hat sich natürlich nicht nur das sexuelle Verhalten im engeren Sinne verändert, sondern es hat sich auch die Moral verändert. Ich denke, am dramatischsten fast die Beziehungsverhältnisse verändert. Wenn man es auf eine einfache Formel bringen will, dann kann man heute sagen, dass was man eine Kontinuitätsbiografie nennt, wo ein Mann oder eine Frau in den 20er ihren Partner findet oder seine Partnerin und dann mit der auch noch zusammen ist, wenn er 60 oder 70 ist oder bis ans Lebensende und dann irgendwie auch, wenn es ein heterosexuelles Paar ist, Kinder hat. Diese Kontinuitätsbiografie gibt es immer noch und wird es auch geben, aber sie gerät zunehmend in eine Minderheitsposition. Und sie wird abgelöst, diese Form, durch das, was wir einmal Kettenbiografien genannt haben, wo also der Lebenslauf, wenn man dann ältere Menschen beobachtet, und ich glaube gerade, wenn man die jetzt 30 sind, wenn die mal 60 sind, wenn man die dann daraufhin befragte, dass ihr Erwachsenenleben nicht mehr durch eine wichtige Beziehung, sondern durch drei oder vier relevante, wichtige Liebesbeziehungen bestimmt ist. Das ist eine Veränderung. Das muss man aber nicht gleich gut oder schlecht finden, sondern das ist erstmal eine Veränderung, die wir konstatieren müssen, die mit einer großen Veränderung auch darin begründet liegt, dass wir heute andere Anforderungen an Beziehungen stellen. Es geht nicht mehr nur um Dauer an sich. Dauer ist nach wie vor ein ganz wichtiger Wert. Da können Sie Jugendliche fragen oder ältere Erwachsene fragen. Dauerhafte Beziehungen sind ein wichtiger Wert, aber dieser Wert der Dauer muss mit einem anderen Wert konkurrieren. Also Dauer ist nicht per se ein Wert, sondern nur, wenn die Beziehung zufrieden, lebendig sich entwickelt, um ihr den großen Schweizer Familientherapeuten und Paartherapeuten Jürg Willi zu zitieren, dass also das Paar gemeinsam wächst, dass es sich verändert, dass es lebendig bleibt. Und das ist die veränderte Beziehungskonzeption. Und ich halte nicht viel davon, wenn man die Instabilität von Ehen und Beziehungen immer nur bejammert, sondern da ist auch etwas passiert, was vielleicht auch positive Seiten hat.
Ja, man muss nicht mehr mit jemandem auf Teufel komm raus bis zum bitteren Ende durchhalten, was man früher musste. Das ist ja der Punkt, Sie haben zu Beginn gesagt, die Ehe hatte das Monopol wegen der sexuellen Beziehung, die nur in der Ehe stattfinden sollte. Und jetzt hat sie auch im Anschluss an die 68er das Monopol ein anderes verloren, nämlich die Beziehungen zu definieren.
Ja, genau. Das ist sozusagen eine Folge, die mit ein wenig Zeitverzögerung einsetzte, die allerdings dann auch schon vor allen Dingen sich in den späten 80ern so deutlich beobachten ließ. Das halte ich auch für eine ganz relevante und wichtige Folge dieser Veränderung, die in den 60er Jahren so massiv stattgefunden haben.
Ein pharmakologischer Punkt ist ja die Pille, an der man ja auch oft festmacht, dass diese sexuelle Befreiung überhaupt so stattfinden konnte, wie sie stattfand. Also da machen Sie ein Fragezeichen.
Da mache ich ein großes Fragezeichen. Also ich denke, dass diese Veränderung der Ständenbewegung, dass die kein pharmakologisches Ereignis ist, sondern ein gesellschaftliches, obwohl natürlich die Pille damals schon in den 70er Jahren das erheblich alles einfacher machte, die Sexualität zu regulieren und auch von unerwünschten Nachwuchs, ich sage jetzt mal, zu verschonen. Und man kann das an einem ganz einfachen Beispiel sagen. Im Zuge dieser ganzen Veränderung in den 60er Jahren hat sich das Alter beim ersten Geschlechtsverkehr massiv nach unten verschoben, vor allen Dingen in der bürgerlichen Jugend. Innerhalb eines Jahrzehnts, etwa zwischen 1960 und 1970, hat sich das Alter beim ersten Geschlechtsverkehr in der bürgerlichen Jugend um etwa 4 Jahre vorverlegt.
Wie alt war man dann?
Gar nicht so furchtbar jung. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Schicht an, aber sagen wir mal so im Schnitt 17, nicht mehr 21 oder noch älter sogar, bei den Frauen sogar noch älter. Und alle diese jungen Frauen und die jungen Männer, die damals diese Veränderung bewirkten, von denen war nur eine Minderheit auf der Pille, als sie beim ersten Mal Geschlechtsverkehr hatten. Auch heute ist es noch so. Auch heute haben Jugendliche beim ersten Geschlechtsverkehr, verhüten sie meistens mit Kondomen. Und erst später, wenn sie in einer Beziehung leben, verhüten sie mit der Pille. Also die Pille kann von daher nicht die Erklärung für diese massiven Veränderungen gewesen sein.
Es gibt ja noch einen Punkt, dass man die sexuelle Revolution auch, sagen wir mal, etwas kritisch anguckt, weil man sagt, eigentlich waren das noch ziemlich patriarchale Strukturen mit den Studenten im Umgang mit den Frauen, die ja dann erst in den 70er, späten 70er und 80er Jahren mit ihrem feministischen Diskurs so richtig ansetzen.
Das ist ganz wichtig, dass Sie das ansprechen. Also wenn Sie den sozialen Wandel in den letzten 40 Jahren sich ansehen, dann sind es 2 wichtige soziale Bewegungen und die eine ist so wichtig wie die andere oder mindestens so wichtig. Das eine ist die sexuelle Liberalisierung, sexuelle Revolution, Studentenbewegung, haben wir schon drüber gesprochen. Das zweite ist der Feminismus der 80er Jahre. Was passiert war, war natürlich, wie Sie sagten, dass wenn man Sexualität freigibt und es bestehen hierarchische Verhältnisse zwischen den Geschlechtern, dann läuft es zugunsten der Männer. Und die Korrektur daran hat der Feminismus bewirkt und ich halte den Feminismus für eine sehr effektive und politisch erfolgreiche Bewegung, in dieser Hinsicht jetzt zumindest, dass nämlich durchgesetzt wurde und heute eigentlich akzeptiert wird oder weitgehend akzeptiert wird, dass Männer und Frauen die gleichen sexuellen Rechte und Optionen haben und dass junge Menschen sich so verhalten.
Was Sie ja auch sagen, auch jetzt im Anschluss an diese Zeit heute nicht mehr so der wilde Trieb, der einen zum gleichen oder anderen Geschlecht treibt, sondern es ginge mehr so um Affekte, Reize, also auch ein bisschen Sexualität als Option. Heute, so haben Sie in einer Studie gesehen, sagt ein Jugendlicher, ach, Sex ist so schön wie Skifahren, das will was heißen. Oder junge Leute würden sagen, gehen wir heute Abend ins Kino oder ins Bett. Es ist alles so gar nicht mehr, was es einst war, dass man wahnhaft irgendwem nachhechelt, was hier die Literatur, den Film und eigentlich auch unsere Kultur so lange beflügelt hat. Das kommt ja jetzt vergleichsweise banalisiert daher.
Naja, das klingt mir zu wertend. Also ich würde es mal so sagen, die Veränderungen, die 68 hervorgebracht hat, beziehen sich nicht nur auf das Sexualverhalten, wir haben schon gesehen, sie bezieht sich auf die Beziehungsstruktur, ein ganz wichtiger Teil. Und es bezieht sich aber auch auf die Moral. Wir haben heute eine ganz andere Moral, keineswegs weniger Moral, sondern eine andere Moral, die sich emanzipiert hat von den Moralen der Institutionen, also des Staates und vor allen Dingen der Kirchen, wo die Menschen, die etwas miteinander sexuell zu tun haben, bestimmen, was richtig oder falsch ist oder definieren, was richtig oder falsch ist. Und wir haben eine große Veränderung natürlich auch im Hinblick auf die Konzepte von Sexualität, die wir haben. Das alte Triebkonzept, das vor allen Dingen ja immer ein Konzept in den Köpfen der Männer war, nämlich, dass die Sexualität so ungefähr funktioniert wie ein Kessel, der auf dem Feuer steht und Dampf entwickelt, oder der Dampf muss abgelassen werden periodisch, damit der Kessel nicht explodiert in der Triebhandlung oder zerbeult im neurotischen Symptom. Diese Vorstellung, die verschwindet zunehmend aus den Köpfen der Wissenschaft, aber vor allen Dingen, was ja viel wichtiger ist, aus den Köpfen der normalen, in Anführungsstrichen, Männer und Frauen. Weil dieses Triebmodell ist typisch. Das Konzept von Sexualität und das Gefühl, wie Sexualität ist, unter den Bedingungen der Repression. Wenn man nichts darf, wenn alles verboten ist, wenn man alles nicht machen darf und nicht in die Tat umsetzen darf, dann erleben wir die Sexualität so etwas wie ein wildes Tier, das in uns eingeschlossen ist, ständig ausbruchsbereit. Wenn das aber alles wegfällt, diese Repression, wenn man relativ frei, was immer das ist, sage ich jetzt mal in Klammern, die Sexualität handhaben kann, dann geht dieses Gefühl verloren, des Triebhaften, des Überwältigen, sondern wir stehen eher zur Sexualität mit der Haltung, was kann man eigentlich alles damit anfangen? Das ist ja eine Ressource, die der Mensch hat, also die Möglichkeit, Lust zu erleben, mit einem anderen Menschen in Kontakt zu kommen, einem anderen Menschen nahe zu kommen, Intimität zu erleben und auch herzustellen. Was kann man da alles mitmachen? Das ist eine völlig andere Position, die wir haben. Und ich würde sagen, das alte Triebmodell ist durch ein Verständnis ersetzt worden, wo wir Sexualität eben mehr so als eine Ressource betrachten, dass es mehr darum geht, viel mehr die Erregung als die Entspannung zu genießen. Das sind tiefgreifende Veränderungen in unserem Konzepten und in unserem Empfinden von Sexualität. Die finde ich nicht banalisiert, die finde ich eigentlich eher kultiviert. Die Leidenschaft gibt es natürlich immer noch, aber sie entzündet sich aber nicht mehr so sehr an der Sexualität, also an dem Triebhaften, sondern mehr an Beziehung. Es gibt nach wie vor große Katastrophen im Bereich des privaten Bereichs und die sind eigentlich alle an den Beziehungen konzipiert, also an Beziehungszusammenbrüchen, Auflösungen, Gemeinheiten. Es gibt eine starke Leidenschaft, aber die ist mehr so in der Liebe und in dem Begehren und in dem Wunsch, nahe zu sein, auf eine andere Person gerichtet. Also die Beziehung tritt gegenüber dem nackt Sexuellen deutlich in den Vordergrund des Leidenschaftlichen.
Sie schreiben mir auch, ich zitiere das jetzt mal, es sei so ein Abschied vom schaurig schönen, schwarz-romantischen, bürgerlichen Drama der Sexualität.
Ja.
Vom Mythos der Verdammung oder der Erlösung durch Sex. Der Mythos, der die rebellischen Studenten und Fundamentalisten einst so innig einte.
Ich würde sogar, wenn Sie mich jetzt privat fragen, ob ich die Rolle des Wissenschaftlers abstreifen könnte, würde ich sagen, es ist besser. Ich fühle mich damit besser. Das ist alles handhabbarer, das ist nicht so mystifiziert. Und diese schwarze Romantik, das heißt so, weil es die Ambivalenz widerspiegelt. Es ist einerseits die Furcht vor der Sexualität, die Ehrfurcht vor diesem triebhaften Urtrieb, da hat es, glaube ich, Kraft Ebing genannt, den allmächtigen Urtrieb. Und die schwarze Romantik, das ist wirklich eine romantische Vorstellung, die mit dieser Ambivalenz hier, da kann man also in die tiefsten Tiefen und fallen oder in die größten Höhen aufsteigen und alles ist möglich. Und das ist doch ein bombastisches und auch kitschiges Bild von Sexualität aus heutiger Sicht. Ich glaube, es hatte seine Berichtigung oder es war den Menschen nah und es war ehrlich in der Zeit der großen Repression. Wenn dieses wilde Tier niedergehalten wurde und dann doch mal rausgelassen wurde und es glückte, aber das ist heute einfach nicht mehr so.
Gunter Schmidt, nun kann man sagen, nach allem, was Sie jetzt erläutert haben, haben die 68er dies alles bewirkt.
Nein, das kann man nicht sagen. Wie eine romantische Bewegung spürten die 68er die Widersprüche, die da waren. Was die Menschen fühlten und was sie taten einerseits und dem, was die alte traditionelle Verbotsmoral war. Und diese Widersprüche haben sie hinweggefegt. Das wäre früher oder später gekommen, weil es gesellschaftlich dysfunktional geworden wäre. Sie haben den typischen Effekt eines Beschleunigers, wie ja viele Bewegungen.
Soweit der Professor für Sexualwissenschaft Gunter Schmidt zum Thema Die sexuelle Revolution in unserer DS2-Serie 68 wird 40. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Schett mit folgenden Hinweisen. Diese Sendung ist auch im Internet unter www.ds2.ch zu hören und als Podcast zu beziehen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.